ARD. Das Wissen. Was Katharina G. im Herbst 2022 bei einem Arzt in Süddeutschland erlebt, ist kein Einzelfall.
Der Arzt hat mich halt also weder begrüßt noch sonst was, sondern die erste Ansage war, woher kommt denn Ihr Nachname? Das ist doch kein deutscher Nachname. Er versteht nicht, warum ich diese Pfunde zu viel auf den Rippen habe, weil die Iraner seien ja eigentlich so ein fleißiges Völkchen. Und ich lag halt auf dieser Liege und dachte mir nur so, geht's eigentlich noch?
Solche oder ähnliche Bemerkungen hört sie nicht nur einmal. Und auch sonst ist Rassismus im deutschen Gesundheitssystem weit verbreitet. Von der Terminvergabe über die Diagnose bis zur Behandlung. Jahrhundertealte Stereotype haben in der Arztpraxis für viele Patienten noch heute verheerende Folgen.
Ich war zu dem Zeitpunkt Schülerin in der Ausbildung und habe gesagt, oh mein Gott, das sieht furchtbar aus, was können wir tun, was können wir machen? Wie können wir dieser Frau helfen? Und mein Kollege stand neben mir und hat mir nur die Hand auf die Schulter gelegt, hat gesagt, mach dir keine Sorgen, das ist nur Morbus Bosporus. Ich habe mich später damit auseinandergesetzt und habe herausgefunden, dass Morbus Bosporus so ziemlich das menschenverachtendste und rassistischste ist, was dir im Krankenhaus erstmal über den Weg laufen kann, weil genau das dieser internalisierte Rassismus darstellt.
Rassismus im Gesundheitswesen. Patienten in Gefahr. Teil 2 von 2. Von Eva Hoffmann.
Zwischen Juni 2022 und Februar 2023 schreibt Elif Yilmaz mehrere Arztpraxen in ganz Deutschland an.
Sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte gern einen Termin als Patientin in Ihrer Praxis ausmachen. Ich habe viele Muttermale und würde die gerne mal wieder untersuchen lassen. Ich bin bei der Allianz versichert. Ich bin zeitlich flexibel und würde mich über einen Vorschlag für einen baldigen Termin freuen. Ich werde diesen dann zeitnah bestätigen. Vielen Dank für Ihre Mühe. Mit freundlichen Grüßen, Elif Yilmaz.
Hätte die Frau, die hier mit Elif Yilmaz unterschreibt, stattdessen mit einem Namen wie Müller oder Hoffmann unterschrieben, hätte sie schneller eine Rückmeldung erhalten. Yilmaz ist ein türkischer Nachname, der in Deutschland tausendfach vorkommt. Diese Elif Yilmaz, die mit den vielen Muttermalen, gibt es allerdings gar nicht. Die fiktive Patientin ist Teil einer Studie zu Rassismus im Gesundheitssystem, die Ende 2023 veröffentlicht wurde. Es ist die erste statistische Befragung dieser Art in Deutschland.
Allgemein lässt sich festhalten aufgrund der Studie, dass rassistisch markierte Menschen mehr Ungleichheit oder mehr Benachteiligungen erfahren im Gesundheitsbereich.
Rassistisch markiert bedeutet, dass Menschen aufgrund etwa ihres Aussehens, ihres Namens, ihrer bekannten oder vermuteten Nationalität Erfahrungen machen, die sie selbst als Rassismus einstufen. Der Begriff soll verdeutlichen, dass Rassismus eine Erfahrung ist, die Menschen durch die oft gewaltvolle Zuschreibung anderer machen und nichts, was sie selbst zu verschulden haben. Ihnen werden aufgrund beispielsweise äußerlicher Merkmale Attribute zugeschrieben, die mit ihrer eigenen Lebensrealität nichts zu tun haben. Zum Beispiel die Erfahrung einer fiktiven Person wie Elif Yilmaz. Yilmaz bekommt auf ihre Anfrage bei deutschen Arztpraxen weniger Antworten als eine Frau namens Müller oder Hoffmann. Ob bewusst oder unbewusst, Elif Yilmaz wird offensichtlich aufgrund ihres Nachnamens nicht wie alle anderen behandelt. Ihr Name wird als anders gelesen, vielleicht sogar als nicht deutsch. Sie wird rassistisch markiert und dadurch diskriminiert. Serin Selikutluk ist Juniorprofessorin für Migration und Geschlecht an der Humboldt-Universität Berlin. Gemeinsam mit ihrem Kollegen Cihan Sinanoğlu leitet sie den Nationalen Rassismus- und Diskriminierungsmonitor, kurz NADIRA.
Uns war schon klar, dass Rassismus ein Problem ist, aber es ist schön oder es empowert uns, jetzt im Prinzip auch Daten dazu zu haben, also harte Fakten, die vorher gefehlt haben.
Für die Studie wurden 21.000 Menschen mit und ohne Migrationsgeschichte über mehrere Jahre zu ihren Erfahrungen in deutschen Kliniken und Arztpraxen befragt. Patienten und Patientinnen können auch aufgrund ihres Geschlechts, ihres Gewichts oder einer Behinderung Diskriminierung erfahren. Rassismus ist also eine Form von Diskriminierung und geht häufig mit weiteren Diskriminierungen einher. Muslimische Frauen oder schwarze Frauen berichten beispielsweise besonders häufig von Diskriminierungserfahrungen im deutschen Gesundheitssystem. Verschiedene Formen von Diskriminierung können sich also überschneiden. In diesem Fall spricht die Wissenschaft von Intersektionalität. Und genau danach hat die Studie des Nadi Ra unter anderem gefragt. Vieles, was Serin Salikutluk aus Erfahrungsberichten über Rassismus im deutschen Gesundheitssystem bekannt war, könne man nun statistisch genauer benennen.
Die negative Überraschung ist, dass gerade beim Zugang zur psychotherapeutischen Versorgung die Diskriminierung am stärksten ausgeprägt ist. Das heißt, wenn eine Person, die einen Namen hat, die eher türkisch klingt oder eher nigerianisch klingt, haben eine deutlich niedrigere Chance, einen Termin auf ihre E-Mail-Anfrage zu bekommen im Vergleich zu einer Person, die einen eher deutsch klingenden Namen hat.
Und auch nach der Terminvergabe laufen rassistisch markierte Menschen Gefahr, im Gesundheitssystem weiter diskriminiert zu werden. Sarah D. ist für die Arbeit an einer Theaterproduktion in einer ihr fremden Stadt in Deutschland, als sie plötzlich so starke Bauchschmerzen bekommt, dass sie kaum noch gehen kann. In der Nähe findet sie einen Arzt und beschließt, spontan hinzugehen. Doch der fragt zunächst nicht nach ihren Symptomen, sondern nach etwas anderem.
Der kam dann halt irgendwann rein, nach so 5 Minuten ungefähr, und hat mich dann erstmal angesprochen mit meinem Nachnamen, den er falsch ausgesprochen hat. Und es ist aber offenbar gewesen, dass der darüber nachgedacht hat, wie man meinen Nachnamen ausspricht. Weil er dann im Anschluss die Frage gestellt hat, wo ich denn herkomme. Beziehungsweise wo mein Name herkommt, mein Nachname, oder? Dann habe ich ihm das erklärt. Dann hat er tatsächlich noch irgendwie zu mir gesagt, Sie sprechen aber ganz schön gutes Deutsch.
Auch das ist eine typische rassistische Aussage. Menschen wie Sarah D. wird aufgrund ihres angeblich nicht deutschen Namens unterstellt, sie müsse ja woanders herkommen. Sie könne keine echte Deutsche sein. Sarah D. sagt, sie habe oft Erfahrungen wie diese auf Ämtern oder Behörden gemacht. Doch in dieser Situation, einer akuten Notlage, habe sie sich besonders ausgeliefert gefühlt. Sarah D. ist kein Einzelfall. Auf eine informelle Umfrage für das Wissen meldeten sich in wenigen Stunden über soziale Netzwerke Dutzende Menschen, die Ähnliches erlebt haben. Katharina G. zum Beispiel. Wegen Verdachts auf Lipödem, eine Fettverteilungsstörung, sucht sie 2022 einen Venenfacharzt auf. Doch den Arzt scheinen ihre Beschwerden weniger zu interessieren als ihr Nachname.
Dann bin ich da reingegangen, dann musste ich mich erstmal bis auf die Unterhose eigentlich ausziehen. Der Arzt hat mich halt also weder begrüßt noch sonst was. Also wirklich keinen guten Morgen, nichts. Nur, was ist denn das für ein Nachname? Das ist doch kein deutscher Name. Und ich war total perplex.
Auf den Termin bei dem Spezialisten hatte Katharina D. monatelang gewartet. Sie hoffte auf eine Diagnose.
Liegst da halt halb nackt auf so einer Liege und musst dir noch sowas anhören und kriegst keine Hilfe. Weißt du, wenn der mir wenigstens eine ordentliche Diagnose gestellt hätte und mir Behandlungen gegeben hätte, die ich wollte, dann hätte ich nicht drüber hinweggesehen, aber ich wäre wenigstens nicht komplett lost gewesen. So war es einfach nur voll frustrierend. Und natürlich habe ich nicht schlagfertig reagiert, sondern habe einfach nur gedacht, kann es bitte vorbei sein.
Sie zieht die gleichen Schlüsse aus diesem Arztbesuch wie zuvor Sarah D.
Und das hat mich total ausgebremst. Also ich bin danach einfach erstmal gar nicht mehr zum Arzt gegangen, weil ich Angst hatte vor noch weiteren solchen Erfahrungen.
Wie Katharina G. geht es laut der Studie des Nadira sehr vielen Patienten. Menschen, die während der Behandlung Rassismus erfahren, gehen danach nur noch halb so oft zum Arzt wie Menschen, die keine Diskriminierungserfahrungen machen.
Man muss sich das so vorstellen, im Krankenhaus ist man in einem ständigen Umfeld von Druck und Ressourcenmangel unterwegs. Das heißt, man läuft eigentlich ständig auf eine Art Notreserve oder Batterie, wodurch man sehr kurz angebunden ist. Vor allen Dingen, man eine gewisse kürzere Zündschnur, aber auch weniger Verständnis entgegenbringt, vor allen Dingen für Sprachbarrieren, weil es natürlich einem selber mehr belastet, dadurch, dass man mehr Aufwand und mehr Intensität dann verwenden muss.
Anna L. hat während ihrer Ausbildung als operationstechnische Assistentin in einem großen Krankenhaus auf der Intensivstation gearbeitet. Eine Gemengelage aus Zeitdruck und hoher psychischer Belastung. Einmal, sagt sie, sei eine ältere Frau in die Notaufnahme gekommen, die nur Türkisch sprach.
Oder in diesem Vorfall kam es halt dazu, dass diese Sprachbarriere dann dazu geführt hat, dass das Personal sehr hitzig, sehr kurz angebunden und auch sehr unfreundlich aufgetreten ist. Es war dann eine ältere Dame, die mit Rückenschmerzen kam, sich aber nicht weiter artikulieren konnte, woraufhin dann standardmäßig erstmal Augen gerollt wurden von wegen so, ach, wieder so eine und ah, die jammert vielleicht nur und kann sie denn was sagen? Nee, sie kann nichts sagen, kann jemand übersetzen? Nein, es kann keiner übersetzen. Und in dem Zug werden dann sehr oft Schmerzen abgetan als erstmal Belastung fürs Personal.
Die Frau sei mit Ibuprofen nach Hause geschickt worden. Sie solle sich an ihren Hausarzt wenden. Noch heute fragt Anna L. sich, was aus der Frau geworden ist. Ein Einzelfall sei sie aber nicht gewesen.
Ganz oft ist angeführt worden, in deren Kultur ist das so, die jammern eh mehr, die haben gar nicht so viel Schmerzen, wie sie äußern, weil in ihrem Kulturkreis Schmerz ganz anders gelebt, gefeiert und artikuliert wird.
Die Vorstellung, dass Menschen je nach Herkunft Schmerz unterschiedlich stark empfinden würden, ist ein jahrhundertealtes rassistisches Stereotyp. Es hat seinen Ursprung in der Kolonialzeit. Der Drang, menschliche Unterschiede zu vermessen, zu kategorisieren und zu begreifen, spricht aus den Schriften dieser Zeit.
Es gibt 5 Hauptvarietäten des Menschengeschlechts, jedoch nur eine Gattung desselben.
Johann Friedrich Blumenbach schreibt 1775 über die natürlichen Verschiedenheiten im Menschengeschlechte. Heute ist ein Institut an der Universität Göttingen nach ihm benannt. Wie viele seiner Zeitgenossen teilt er die Menschheit in Gruppen auf, die er Varietäten und später Rassen nennt und die alle vom weißen Menschen abstammen sollen. Wo manche heute einen frühen Humanisten sehen, der die Menschheit im gleichen Ursprung vermutete, erkennen andere eine rassistische Einteilung, die als Grundlage für spätere Ideologien wie die Vernichtungspolitik der Nationalsozialisten herhalten sollte.
Der kaukasischen habe ich den ersten Platz gegeben, weil man sie, aus später aufzuführenden Gründen, für die ursprüngliche Rasse halten muss. Von weißer Farbe, mit roten Wangen, schwärzlichem oder nussbraunen Haaren, gerundetem Kopf, mit ovalem, regelmäßigerem Gesicht, in welchem die einzelnen Teile nicht zu stark ausgezeichnet sind, flacherer Stirn, engerer, leicht gebogener Nase, kleinen Munde, mit senkrecht untereinander stehenden Vorderzähnen des oberen und unteren Kiefers, mit sanft hervorstehenden Lippen, vorzüglich der Unterlippe, vollem, rundem Kinn, überhaupt von jener, nach unserem Begriffen, von Ebenmaß reizenden und schönen Gesichtsform.
Nicht selten untermauern die Abhandlungen aus den Kolonien die Vormachtstellung derer, die sie schreiben. Der britische Plantagenbesitzer Edward Long wurde mit seinem Buch von 1774 Die Geschichte Jamaikas als Historiker auch von deutschen Kolonialreisenden viel gelesen und zitiert. Seine pseudowissenschaftlichen Theorien über schwarze Menschen legitimieren damals die uferlose Gewalt gegenüber Sklavinnen und Sklaven auf den Plantagen der sogenannten Neuen Welt. Sie befördern den unter Kolonialherren verbreiteten Stereotyp, schwarze Haut sei dicker und dadurch weniger schmerzempfindlich als weiße Haut. Weißsein als wissenschaftliche Kategorie, als Unterscheidungsmerkmal, als Norm, an der alle anderen gemessen werden. Dieser Ansatz liegt in der Kolonialzeit begründet. Er hält sich bis heute. Serin Salikutluk vom Nadira.
Es gibt ja dieses sehr mittlerweile sehr bekannte Phänomen Morbus Mediterraneus oder Mamma Mia-Syndrom, wird das auch teilweise genannt. Und das umfasst im Prinzip dieses Phänomen oder ein Stereotyp, dass Menschen aus dem mediterranen Raum übertreiben, was ihre Schmerzen angeht. Und das hat dann tatsächlich auch Konsequenzen für die Schmerzmedikation. Das heißt, Menschen aus einer bestimmten Herkunftsregion werden vom medizinischen Personal weniger ernst genommen. Und das hat auch tatsächlich Konsequenzen für deren Behandlung.
Die Studie des Nadira belegt, jede dritte rassistisch markierte Person hat schon einmal den Arzt gewechselt, weil ihre Schmerzen nicht ernst genommen wurden.
Das beschränkt sich nicht nur auf eine Region, sondern im Prinzip alle Menschen, die von der Norm des weißen Mannes abweichend sozusagen, das heißt, es betrifft auch weiße Frauen, werden von medizinischem Personal weniger ernst genommen.
Am häufigsten betroffen sind muslimische Frauen. Auch international sind die Zahlen alarmierend und die Folgen verheerend. In England sterben schwarze Frauen 4-mal so häufig bei der Geburt wie weiße Frauen. Eine US-amerikanische Studie mit 1 Million Patienten unter 21 zeigt, dass schwarze Kinder und Jugendliche mit Blinddarmentzündung nur halb so oft starke Schmerzmittel bekommen wie weiße Kinder. Und auch in der Dermatologie ist der weiße Körper nach wie vor die Norm.
Wenn wir jetzt über Hautkrebs sprechen, wissen wir zwar, dass die Rate oder die Wahrscheinlichkeit, ein Melanom zu bekommen, also einen schwarzen Hautkrebs bei Patienten mit afrikanischem Hintergrund zum Beispiel oder auch asiatischem Hintergrund, niedriger ist als bei hellen Menschen. Aber Studien aus dem US-amerikanischen Raum konnten auch eben zeigen, dass, obwohl das Risiko oder die Inzidenz geringer ist, dass der Zeitpunkt, wann sozusagen diese Diagnose gestellt worden ist, höchstens, also oftmals auch schon sehr, sehr dann im fortgeschrittenen Stadium war. Das heißt, dass die Patienten dann zum Zeitpunkt der Diagnose schon Metastasen hatten oder einfach einen ausgeprägteren Befund und dementsprechend dann natürlich auch eine schlechtere Prognose.
Efsona Schenkoro arbeitet als Dermatologin an der Charité in Berlin. Sie hat sich außerdem auf dunklere Hauttypen spezialisiert. Nach der Fitzpatrick-Skala, die Hauttypen nach ihrer UV-Empfindlichkeit einteilt, sind das die Gruppen 4 bis 6. Auf Instagram informiert sie über Hautgesundheit und legt dabei viel Wert auf Inklusion. Die Idee dazu kam aus dem eigenen Freundeskreis.
Und wenn man dann sagt, man ist Hautärztin, dann gehen bei ganz vielen immer die Lichter an und man merkt, okay, da kommen Fragen. Aber mit Fragen kommen dann auch meistens Erfahrungen, die dann Freunde oder Freunde von Freunden teilen. Und da hatte ich halt eben gemerkt, dass bei ganz vielen eben Freunden, die dunklere Haut haben, die einfach ja auch von ganz vielen nicht zufriedenstellenden Arztbesuchen gesprochen hatten.
Schenkoro erinnert sich an ihre eigene Ausbildung.
Und da hatte man gesehen, dass eben bei der Neurodermitis, bei der Schuppenflechte, bei der Akne, also alles drei Diagnosen, die wir wirklich täglich sehen, kaum Hauttypen 4, 5 und 6 repräsentiert waren. Und das ist ja auch zum Beispiel eigentlich schon ein ganz schönes Beispiel, dass wir bei typischen Erkrankungen in der Dermatologie, die stark vertreten sind, in allen Ethnien einfach nicht repräsentatives Bildmaterial haben, obwohl gewisse Hautveränderungen einfach etwas anders aussehen können aufgrund der, ich sag mal, der Hintergrundfarbe. Und das ist eben das, was man trainieren muss.
Ihre Sprechstunde zu Skin of Color an der Charité ist deutschlandweit einzigartig. Zu Efsona Schenkoro kommen Menschen mit dunkler Haut, die woanders nicht weiterkommen. In der Hoffnung auf eine Diagnose. Damit solche Angebote keine Besonderheit mehr sind, müsste sich in der Standardlehre noch viel verändern, sagt die Dermatologin.
Es ist ein Fakt und das ist auch im Ausland leider immer noch oder viele, viele Jahre so gewesen, dass einfach gerade die dermatologischen Lehrbücher mit vielen Bildern auf Hauttyp 1 und 2, also mit heller Haut, gefüllt sind und das auch dann bei sehr typischen oder häufigen Erkrankungen, die dann durchweg alle Ethnien zum Beispiel betrifft. Und das Lehrmaterial ist einfach nicht inklusiv genug, es ist aber auch nicht modernisiert und entspricht einfach quasi halt auch nicht der Gesellschaft, in der wir heute leben.
Im Rahmen der Studie des Nationalen Rassismus- und Diskriminierungsmonitors, kurz NADIRA, wurden Lehrmaterialien aus dem Medizinstudium ausgewertet. Darunter mehr als 800 Bilder.
Und da ist zum Beispiel aufgefallen, dass eben Suchterkrankungen vor allem mit schwarzen Menschen abgebildet werden. Wenn es dann wiederum um allgemeine Krankheiten geht, können wir feststellen, dass bestimmte Menschen unterrepräsentiert sind.
Auch in der Forschung ist der Weg Richtung Gleichberechtigung noch lang. Manche Menschen werden beispielsweise gar nicht erst in Studien aufgenommen.
Wir haben das untersucht an einer großen Umfrage hier in Berlin an Frauen mit Brustkrebs, mit Eierstockkrebs und anderen Erkrankungen, dass Menschen mit Migrationshintergrund beispielsweise viel seltener in Klinikstudien eingebunden sind und ihnen auch das viel seltener angeboten worden ist. Das heißt, da ist irgendwas schon passiert in der Filterung. Das sind manchmal unbewusste, manchmal sind das bewusste Prozesse.
Jali Zeuli leitet die Frauenklinik an der Charité Berlin und ist dort unter anderem auf Eierstockkrebs spezialisiert. Als Professor ist er außerdem in der Lehre tätig. Die Folgen von Rassismus, ob bewusst oder unbewusst, können für Patientinnen lebensgefährlich werden, sagt er.
Wenn ich jemanden mit Vorurteilen begegne, kann das mich als Arzt oder als Medizinerin oder Mediziner blind machen. Und dann kann es gefährlich werden. Da kann es die falsche Behandlung geben, das kann die falsche Operation geben. Und deswegen ist die Sensibilität so wichtig.
An einer breit aufgestellten Klinik wie der Charité ist Mehrsprachigkeit normal, sagt Zeuli. Hier wird Rassismus teamübergreifend thematisiert. Doch es müsse sich auf allen Ebenen des Gesundheitssystems etwas ändern.
Ich war glücklich, dass wir vor knapp 20 Jahren eine Broschüre zum Beispiel zum Eierstockkrebs geschrieben haben. Und als ich jetzt offiziell Dokumente gesehen habe für die Bundesebene, das war das übersetzt, aber es war völlig falsch übersetzt. Und zwar stand da gar nicht Eierstockkrebs drin, obwohl Eierstockkrebs draufstehen soll, sondern es war Darmkrebs.
Jali Zeuli fordert einen generellen Wandel im Umgang mit Patientinnen, statt vereinzelte Maßnahmen zur Verständigung.
Nur die Sprache zu können reicht nicht, sondern es geht auch um diese interkulturelle Kompetenz. Es geht um die Möglichkeit, sich einzulassen. Es geht darum, dass man den Menschen erstmal wahrnimmt und nicht nach dem Anderssein sucht, sondern versucht, seinen inneren Schweinehund so zu bremsen, nicht gleich wieder zu bewerten, zu kategorisieren, zu klassifizieren und auch oberflächliche Statements zu geben.
Herzlich willkommen zu unserer heutigen Auftaktveranstaltung der Frauenklinik Charité, nämlich in unserem noch neuen Projekt Empowerment für Diversität, Chancengleichheit in der Gesundheitsversorgung.
So, liebe Frau Schulz und liebe Gäste.
Im März 2024 spricht Zeuli, den weißen Kittel über Hemd und Jeans, im Hörsaal 6 der Charité. Auf den steil aufsteigenden Rängen haben sich knapp 40 Personen eingefunden. Die meisten von ihnen sind selbst Teil des Projekts, das nun auch an 6 weiteren Kliniken in Deutschland starten soll.
Wir wollen die, die schon sich auf den Weg gemacht haben oder das auch ernst meinen, im Sinne der Nachhaltigkeit eben verankern.
Die Idee? Bis 2026 sollen fachübergreifend Maßnahmen entwickelt werden, um Rassismus im Gesundheitssystem zu bekämpfen. Personal soll besser geschult, Patientinnen besser informiert und Ratgebermaterial besser platziert werden. Ein Beispiel.
Wenn man zum Beispiel Empfehlungen gibt für die Essenspyramide, vielleicht nicht einen sauren Hering als Vorbild nimmt, sondern vielleicht auch in die Kultur hineingeht, die eben auch es erleichtert, sich mit Empfehlungen zu identifizieren oder angenommen zu werden.
Auch Serin Salikutluk vom Nadira leitet aus der Studie zu Rassismus im Gesundheitssystem konkrete Handlungsoptionen ab.
Andere Handlungsempfehlungen, die wir abgeleitet haben aus dem Bericht, ist zum Beispiel, im medizinischen Personal auch mehr Ressourcen zur Verfügung zu stellen, weil man greift auf Vorurteile und Stereotype vor allem auch dann zurück, wenn man wirklich sehr begrenzte Zeit hat. Und wir alle wissen, wie Ärztinnen oder anderes medizinisches Personal arbeitet.
Die ehemalige OP-Assistentin Anna L. kann das bestätigen.
Es ist ein kaputtes System, in dem an sich, wie ich glaube, viele gute Menschen versuchen, ihren Beitrag zu leisten, um das Leben von Menschen besser zu machen. Es ist ein sehr sozialer Beruf. Aber irgendwo in diesem ganzen Gefüge von Privatisierung, Geld mit kranken Menschen machen, Reduktion von Personal und furchtbaren Arbeitsbedingungen bleibt die Empathie auf der Strecke.
Ein weiterer Baustein im Kampf gegen rassistisches Verhalten von Pflegekräften und Ärzten: konkrete Unterstützung für Patientinnen und Patienten bei rassistischen Vorfällen, zum Beispiel durch eine Beschwerdestelle. Katharina G., die mit Verdacht auf eine Fettverteilungsstörung auf einen Arzt traf, der sich mehr für ihren iranischen Nachnamen als für ihre Symptome interessierte, hat diese Möglichkeit nicht genutzt.
Ich musste dann noch vorne an die Rezeption und sollte da irgendwie ein Rezept abholen. Und habe in dem Moment überlegt, soll ich jetzt gleich was sagen? Und habe es aber nicht gemacht, weil ich mich irgendwie nicht getraut habe, weil ich irgendwie überfordert war. Und bin dann erstmal zur Arbeit, war da irgendwie fix und fertig. Also ich weiß noch, der ganze Tag war auf jeden Fall im Eimer. Ich war richtig, Ich habe ja auch die ganze Zeit geheult deswegen, weil ich das einfach so schlimm fand und weil mir eh dieser Termin so nahe gegangen ist.
Sie wusste nicht, an wen sie sich nach dem Erlebnis überhaupt hätte wenden können, sagt sie. Deshalb habe sie es bei ihrer Hausärztin versucht.
Und der habe ich das dann erzählt und habe ihr auch im Prinzip ans Herz gelegt, die Leute nicht mehr zu ihm zu schicken, weil die hat mir ja ganz explizit auch diesen Arzt empfohlen gehabt. Und die hat aber auch überhaupt nicht reagiert. Die meinte nur so, ja, wissen Sie, wir Ärzte, wir sehen den ganzen Tag so viele Menschen, da rutscht auch mal ein blöder Spruch raus. Aufgrund dieser wirklich bescheuerten Reaktion von meiner Ärztin habe ich dann auch nicht mehr weiter was gemacht.
Es gibt Beschwerdestellen, wie beispielsweise die Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Doch deren bloße Existenz reiche noch lange nicht aus, sagt die Wissenschaftlerin Serin Salikutluk.
Es ist aber nicht bekannt, dass es diese gibt. Das heißt, die Lösung muss nicht immer unbedingt daran liegen, neue Stellen zu schaffen, sondern erstmal darüber zu informieren, wohin man sich eigentlich wenden kann.
Und wenn eine Beschwerde dann tatsächlich eingeht, muss diese auch ernsthaft bearbeitet werden, fordert der Arzt Jali Zeuli.
Ich glaube, dass die Barrieren immer noch zu hoch sind. Also wie viele Beschwerdebögen in den Krankenhäusern gibt es denn zum Beispiel in verschiedenen Sprachen? Und wie werden die ausgewertet? Und wie werden die nachbearbeitet? Das sind so zum Beispiel strukturelle Themen, die tatsächlich eben auch eine Veränderung bringen würden.
Mit der Studie des Nadira ist Rassismus als weit verbreitetes Phänomen im deutschen Gesundheitssystem belegt. Aus Lehre und Praxis sind die Stellschrauben, etwas zu verändern, bekannt. Nun muss das Problem auch politisch ernst genommen werden, sagt Serin Salikutluk.
Wir blicken natürlich mit Sorge in die Zukunft, aber hoffen, dass wir weiterhin oder bleiben weiterhin mit unserer Arbeit an den Themen dabei und hoffen, dass wir weiterhin zu einer Aufklärung tragen können und empirische Belege dafür liefern können, dass Rassismus ein Problem ist, auch in Deutschland.
Um Rassismus abzubauen, muss sich strukturell etwas verändern, sagt auch Jali Zeuli. Auf individueller Ebene könne aber jeder bei sich selbst anfangen.
Reflexion bedeutet ja Supervision. Und das ist aber ganz wichtig, zu spüren, warum reagiere ich so und welche Muster, die vielleicht sogar kindlich oder sozialisiert irgendwie verankert sind, erstmal wahrzunehmen, um dann gegenzusteuern. Und das ist fast die größte Herausforderung in so einer hektischen Alltag, darauf einzugehen.
Das Wissen. Rassismus im Gesundheitswesen. Patienten in Gefahr. Teil 2 von 2. Von Eva Hoffmann. Sprecherin Isabella Bardorf. Redaktion Charlotte Grieser. Regie Günther Maurer.
Und hier noch ein Hörtipp.
Hi, ich bin Philipp Süwert und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann habe ich jetzt noch eine Empfehlung für euch. I Will Survive, der Kampf gegen die AIDS-Krise. Dieser Podcast beginnt 1982 in München, als die queere Szene gerade so richtig aufblüht. Sogar Freddie Mercury macht hier Party. Aber auf einmal ist Schluss. Denn dann kommt AIDS nach München. Was heute nur noch wenige wissen, in Bayern setzt die Regierung damals nicht auf Aufklärung, sondern auf Ausgrenzung. Doch dann wächst der Widerstand. I Will Survive, der Kampf gegen die AIDS-Krise, findet ihr ab sofort in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.
Das Wissen vom SWR. Links zu weiteren Informationen stehen in den Shownotes zu dieser Folge.